Die Gotik ist eine barbarische und geschmacklose Baukunst. So war man sich bis vor gut 250 Jahren einig. Die gotische Kathedrale hatte keinen guten Ruf. Bis dann Johann Wolfgang von Goethe kam und überwältigt vom Straßburger Münster einen leidenschaftlichen Aufsatz über die deutsche Baukunst schrieb. Ein Zitat aus dem Text: Das ist die deutsche Baukunst, da der Italiener sich keiner rühmen darf, viel weniger der Franzos. Das Wallraf-Richarts-Museum in Köln greift in seiner Ausstellung über die Kathedrale auch das Goethe-Wort auf. Im Studio ist der Direktor des Museums, Markus Dekiert. Guten Tag, Herr Dekiert.
Guten Tag, Herr Schröer.
Ist die gotische Kathedrale die Gotik denn wirklich deutsche Baukunst? Wie kommt Goethe darauf, das zu behaupten?
Das ist im Grunde ja nichts, was Goethe sich ausgedacht hat, sondern hat eine sehr lange Geschichte, die zumindest einmal bis in die Renaissance und zu Vasari zurückverfolgen ist, wo ganz deutlich gesagt wird, dass diese Baukunst nördlich der Alpen in ihren gotischen Formen, in ihrer Unübersichtlichkeit, in ihrer Vielgestaltigkeit, die so gar nicht zusammenzubringen ist mit der klassischen Baukunst seit der Antike und die dann in der Renaissance ja wieder auflebt, das wurde dann mit den Barbaren, mit den Teutonen gleichgesetzt und seitdem galt das Diktum, das ist deutsche Baukunst. Und insofern ist Goethe eigentlich in dieser Hinsicht gar kein Neuerer. Er ist ein Neuerer dann allerdings, indem er das positiv wendet, indem er nun plötzlich vor der Fassade des Straßburger Münsters steht und nun diese gewaltigen Formen der Gotik sieht und das für etwas ganz Wunderbares und Großartiges hält.
Aber stimmt das denn? Ist das deutsche Baukunst?
Wir wissen heute, dass das nicht der Fall ist, denn das sind Forschungen, die dann im späten 18., im frühen 19. Jahrhundert vertieft wurden, natürlich vor allen Dingen von französischer Seite. Und heute weiß man, dass die Gotik natürlich ein national-französischer Stil ist, der von der Ile-de-France herkommt. Wir wissen alle, dass der Ursprungsbau in Paris, in Saint-Denis steht. Und das ist etwas, was dann allerdings erstaunlicherweise nicht direkt dazu geführt hat, dass man davon abrückte, dass man nun die Gotik für etwas Deutsches reklamierte. Aber im europäischen Gesamtzusammenhang war relativ rasch dann klar im Laufe des 19. Jahrhunderts französischer Stil in Deutschland, wenn auch wunderbar, etwa hier in Köln adaptiert.
Also Goethe findet da ziemlich klare Worte. Das klingt ja schon fast wie eine Polemik gegen die Italiener und auch Franzosen, deren Baukunst gegen die deutsche Baukunst nicht zu rühmen sei. Hatte das denn im weiteren Verlauf der Geschichte auch zur Folge, dass die gotische Kathedrale, speziell dann auch der Kölner Dom, zu einem Symbol für den deutschen Nationalstolz wurde?
Das mag sein, wobei Goethe das, denke ich, in dieser Weise dort gar nicht intendiert hat. Er ist ein junger Mann, er lodert und brennt. Wir haben das dann später den Sturm und Drang genannt, in dem er sich dort befindet. Er personifiziert das Ganze in dem ja als Baumeister an der Bauhütte genannten Erwin von Steinbach, der ein Genie war, den er als einzigen Schöpfer der Straßburger Kathedrale betrachtete und sah sich selbst vielleicht auch mit etwas dort hinein. Aber Sie haben mit einer Sache natürlich recht, das, was Goethe dort grundlegt, das hat schon etwas auch damit zu tun, dass man die Gotik sehr stark adaptierte als deutsche Baukunst und sie nachher dann auch vereinnahmte, weit über das hinaus, was jetzt die Funktion als Gotteshaus jeweils betrifft, sondern eben als ein nationales Symbol, das den nationalen Genius mit einbezieht.
Vielleicht nochmal ein Zitat aus dem Text von deutscher Baukunst, um einen Eindruck zu bekommen. Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich der Anblick, als ich davor trat. Ein ganzer großer Eindruck füllte meine Seele, den, weil er aus tausend harmonisierenden Einzelheiten bestand, ich wohl schmecken und genießen, keineswegs, aber erkennen und erklären konnte. So schwärmt Goethe. Davor wurde die gotische Baukunst verachtet, das haben wir bereits gesagt. Woher kommt denn nun auf einmal diese unglaubliche Leidenschaft Goethes für die Gotik?
Es hängt sicher etwas damit zusammen, dass sich im Laufe des 18. Jahrhunderts etwas herausbildet, was dann als Empfindsamkeit und als eine starke auch Gefühlsgeleitetheit im Zugriff sowohl auf die Natur wie auf die Kunst und Kultur eine große Rolle spielt. Und das verdichtet sich in diesem ja sehr kleinen, knappen Text von Johann Wolfgang Goethe, der hier eben vor dieser Fassade eine Erfahrung macht, eine Empfindung macht. Es ist nichts, was rational gesteuert ist, sondern er wird geradezu übermannt von dem Eindruck dieser Kathedralfassade. Und wer mal in Straßburg war, wird ja wissen, dass man nicht etwa in einem Abstand von 80 oder 100 Metern steht, sondern man steht unmittelbar vor dieser Fassade und sie ragt dann nach oben. Und für ihn ist das das große Erlebnis und eine große neue Entdeckung, die er dort vor dieser Kathedralfassade macht.
Und dieser Text wird auch ein Text, der unter anderen Texten auch eine ganze Epoche begründet. Sie haben das gesagt, der Sturm und Drang, der folgt danach auch.
Ja, der folgt danach und da geht Goethe natürlich Wege, die können wir heute dann auch gar nicht mehr nachvollziehen. Denn er sieht ein Originalgenie in Erwin von Steinbach. Wir wissen damals, in diesem Sturm und Drang musste es derjenige sein, der alleine alles ergreift mit der Löwenpranken und alles auf das Papier zaubert und diese große Kathedrale schafft. Wir wissen heute, wie viele zusammenwirken mussten, eben in der Bauhütte und in allen Gewerken, die damit verbunden waren, um ein solches Werk zu schaffen. Für Goethe aber ist es der Wurf eines Einzelnen und er sieht sich ganz sicher auch selbst darin, dass er ein solches Originalgenie ist, der im Überschwang eben seine frühen Werke auch schafft.
Das heißt, dieser Text bedeutet viel mehr als nur das Umschwärmen einer Kathedrale. Er begründet eine ganze Epoche. Könnte man nicht sogar so weit gehen zu sagen, da instrumentalisiert er die Kathedrale auch ein wenig, um sich selbst zu spiegeln, um diese Empfindung, um diesen neuen Geniebegriff, um den neuen Kunstbegriff zu begründen?
Ja, das ist wahrscheinlich der Fall. Auch das bestimmt nicht wissentlich, aber doch so, dass man das nachvollziehen kann. Man muss allerdings ja bedenken, in welcher Situation diese jungen Dichter waren. Er war mit Herder damals ja in engem Austausch, der über das Originalgenie ja auch publiziert hat. Und dass man nun all das überwand, was das späte Rokoko war, an Verkünsteltheit, an einer Kunstfertigkeit, die sich mehr im Versmaß als im Inhalt ausdrückte. Und nun kommen diese jungen Burschen und sehen sich nun gespiegelt in einem gewaltigen Werk des Mittelalters. Das hat sicher etwas damit zu tun.
Das passt dann natürlich auch, dass dieses Werk in der Zeit davor eher als barbarisch galt und verachtet wurde. Und die Jungen kommen jetzt und schauen dieses monumentale Werk an und ihr ganzes Herz öffnet sich, weil es dazu noch gar nichts Schwärmerisches gegeben hat vorher.
Das spielt sicher auch eine Rolle, dass man so etwas gegen die etablierten Meinungen sich positioniert und etwas nun zu einer großen Leistung kürt, was man vorher mit Missachtung gestraft hat.
Später hat sich Goethe von diesem frühen Text ja nicht distanziert, aber er hat ihn neu bewertet in seinen autobiografischen Schriften aus Meinem Leben, Dichtung und Wahrheit. Ja, da relativiert er seine Schwärmerei etwas, vor allem die Abwertung Italiens. Die passte da nicht mehr, denn Goethe war ein Italienbegeisterter, wie wir ja alle wissen, und auch ein Anhänger der Klassik. Wie kriegt er das jetzt zusammen?
Ach, ich finde das eigentlich einen sehr anrührenden Text dann in Dichtung und Wahrheit, weil er sich als jungen Mann sieht, weil er natürlich, das liest man in den Zeilen, auch zwischen den Zeilen, das auch kritisch sieht, wie er als junger Mann vorangestürmt ist und dort Dinge behauptet hat, die würde er so natürlich nicht mehr formulieren, aber er rettet doch etwas auch die Gotik und auch nicht zuletzt den Kölner Dom, für dessen Vollendung er sich ja auch eingesetzt hat, indem er stärker auch auf die kunsthistorische Seite hinübergeht, indem er die Bauzier beschreibt, indem er vor allem die Logik auch beschreibt, nach der ein Kunstwerk aufgebaut ist. In seiner Differenzierung vor allen Dingen kann er darstellen, dass das ein großartiges, durchdachtes und keineswegs krauses oder krudes Werk ist, sondern von einem klaren Geist durchdrungen ist und damit irgendwo auch wieder eine Parallelisierung ist zu dem, was die Antike und was die Renaissance geleistet hat.
Welchen Einfluss Goethes Text von deutscher Baukunst auf die gotische Kathedrale hatte, die nach diesem Aufsatz von 1772 auch ein Ort der Identifikation des zu bewahrenden Schatzes wurde, das kann man auch sehr anschaulich in der Ausstellung Die Kathedrale im Wallraff-Museum in Köln sehen. Herr Dekiert, haben Sie dafür ein, zwei Beispiele aus der Ausstellung, die für diese Aufwertung charakteristisch sind?
Na, man merkt, dass der Text, dieses schmale Flugblatt ja eigentlich von Goethe, unmittelbar eine starke Wirkung hatte. Und wenn man in die Werke der frühen Romantik hineinschaut, die wir in unserem ersten großen Saal ausgestellt haben, von Caspar David Friedrich, von Karl Friedrich Schinkel, von Karl Gustav Carus, dann wird man etwas natürlich davon sehen, in einer romantischen Interpretation dessen, was Goethe vorgelegt hat. Man sieht dann ja regelmäßig gewaltige, große, gotische Kathedralen, häufig umgeben von mittelalterlich gewandeten Menschen, eine Idealisierung des Mittelalters, eine Idealisierung auch natürlich der baukünstlerischen Leistung, die damit verbunden ist, aber im Grunde auch des gesamten gesellschaftlichen Systems, natürlich auch rückgewandt auf eine gesellschaftliche Ordnung, die in Deutschland eben sehr ins Wanken geraten war, einmal weil man keine staatliche Einheit hatte, wie das Mittelalter ja noch vorgesehen hatte, und dann gab es natürlich auch nicht mehr die klare Ausrichtung auf Gott und auf die Religion als all das, was beschirmend um die Gemeinschaft liegt. Das sind Dinge, wo man sich zurückgewandt hat. Goethe hat das dann ja sehr kritisch gesehen, muss man auch sagen, gerade die Nazarener und andere Dinge. Aber er steht doch am Beginn dieser Begeisterung, dass man sich diesen Dingen zurückwandte, dass man die Qualitäten in dieser gotischen Architektur, aber man muss auch sagen, in der mittelalterlichen Gesamtordnung wiederentdeckte.
Und die Maler, die träumten die gotische Kathedrale auch weiter. Der Kölner Dom hatte ja seine Türme noch nicht, aber die wurden ergänzt, die wurden darauf gemalt. Das ist wunderbar zu sehen. Wie haben die das eigentlich gemacht? Die kannten doch die Baupläne gar nicht,
oder? Das ist ein wunderbares Moment, auch unserer Ausstellung. Man sieht durch unser großes Panoramafenster auf die Südflanke des Domes und hat dann rechts und links die Werke, die den Kölner Dom auf großen Leinwänden zeigen, teilweise bis zu 2 Meter hoch, und wo man den Dom fertig dargestellt sieht, aber in den Jahren 1830er Jahren, wo man noch gar nicht begonnen hatte, den Dom zu vollenden. Man sieht so eine große Sehnsucht danach, diesen Dom tatsächlich vollendet zu sehen. Es war ja eine Idee, die in den frühen 10er Jahren geäußert wurde. Wir müssen das vollenden, Josef Görres, dann Sulpice Boisseret hier in Köln. Aber dann war das natürlich ins Stocken geraten, denn es war eine Herkulesaufgabe, die man da vor sich sah. Und nun plötzlich kommen Maler daher und haben als Grundlage die wiederentdeckten Risse des Domes. Man hat in ganz Europa danach gesucht, hat sie dann in Paris gefunden, bei Antiquaren, in Darmstadt gefunden, hat die Dinge zusammengefügt und hatte nun plötzlich eine Grundlage auch, wo man etwas von der Originalidee wieder greifen konnte. Das wurde dann von Sulpice Boisseret in großen Kupferstichen aufgelegt, im sogenannten Domwerk. Und da hatte man plötzlich eine Grundlage, wo man als Maler darauf zurückgreifen konnte.
Diese Gemälde zeigen den Traum des fertigen Doms. Hatten die Gemälde auch tatsächlich Einfluss darauf, dass man irgendwann tatsächlich an dieses Wahnsinnswerk ging, den Dom weiter und zu Ende zu bauen?
Na, das Großartige, finde ich, ist ja gerade in den frühen Jahren der Dombegeisterung, dass es so irrsinnig viele, ungeheuer viele unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen integrierte. Das reichte ja von den demokratisch Gesinnten im Exil lebenden bis zu Heinrich Heine in Paris, bis hin zu den reaktionären konservativen Kreisen im Rheinland. Das reichte von den katholischen Rheinländern bis zu dem protestantischen Preußen. Das war etwas Enormes, dass alle diejenigen im Dom etwas sahen. Die einen träumten davon, dass später der Preußenadler aufgesetzt ist. Die anderen hätten halt gern die Fahne Schwarz-Rot-Gold und Demokratie mit diesen Dom verbunden gesehen, aber es war ein Symbol, was die Stärke, was die Größe auch eines entstehenden Nationalstaates Deutschland zeigte, aus ganz unterschiedlicher Perspektive.
Der Dom hat das alles ausgehalten, dieser Koloss. Noch einmal zurück zu Goethe. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie den Goethe-Text heute lesen? Können Sie sein leidenschaftliches, tiefes Empfinden für die gotische Baukunst, für das Straßburger Münster so mitempfinden?
Ich glaube, dass Goethe etwas aufruft, was heute noch jeder Mann und jeder Frau, die den Dom oder andere gotische Kathedralen und gotische Kirchen besucht, doch auch immer noch anweht. Der Gedanke, vor diesem gewaltigen, großen Bauwerk zu stehen. Das ist eine Überwältigung in diesen wunderbaren, aufgelösten Formen, wo die Wände aufbrechen. Und wenn man hineintritt und dann flutet das Licht durch die farbigen Fenster hinein, das ist etwas, was eine sehr große, stimmungsvolle Komponente hat. Davon macht sich, glaube ich, kaum jemand frei. Und wenn man hier auf die Domplatte schaut und sieht, wie viele Tausende jeden Tag dort hineingehen, das hat auch etwas mit dieser großen Wirkung zu tun. Und das hat Goethe früh in einen Text gefasst, und etwas von dem ist auch heute noch nachvollziehbar.
Vielen Dank, Markus de Kiert. Er ist Direktor des Wallraf-Richarts-Museums in Köln. Die Kathedrale, Romantik, Impressionismus, Moderne, so heißt die Ausstellung, die bis zum 18. Januar in Köln im Wallraf-Museum zu sehen ist.
Vielen Dank.